Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 393.
Es ist jetzt 15.30 Uhr.
Bayern 2. Nahaufnahme.
Grinzing, das ist seit Jahrhunderten ein Synonym für Wiener Weinseligkeit. Ein Weindorf, das seit 1892 zu Wien gehört. Doch das alte Grinzing gibt es nicht mehr. Heute ist der Ort vor allem eine begehrte Wohnlage, Anziehungspunkt für Botschaftsresidenzen und neue Reiche. Doch immerhin kommen besonders asiatische Touristen nach wie vor in Busstärke. Alexander Musik über Gentrifizierung, Resignation und Rettungsversuche des ursprünglichen Grinzing.
Im geräumigen Hof des alten Winzerhauses laden unzählige grün gestrichene Stühle unter der weinlaubberankten Pergola zum Sitzen ein. Die Bedienungen tragen Dirndlkleider und aus dem Lautsprecher schallt der Radetzky-Marsch als Endlosschleife. Es dürfte wohl Europas größter Heuriger sein und der letzte großheurige Grinzings, in den Tateo Kuranaga tagtäglich seine Gäste führt. Das Programm ist immer das gleiche. Ein Grinzing-Besuch hier im alten Bachhängel, 200 Meter unterhalb des Grinzinger Dorfplatzes gelegen, dann ein Mozart-Konzert in der Innenstadt. Ein Viertel Wein, dazu Backhändel oder eine rustikale Brotzeit nehmen die Gäste zu sich. Diesmal sind es Teilnehmer eines Ärztekongresses. Kuranaga, der japanische Fremdenführer und Dolmetscher, führt seit über 30 Jahren Touristen nach Grinzing.
Warum hier kommen, das ist so eine eigenartige, gemütliche Stimmung, gibt es in Japan nicht. Ne? Zum Beispiel der Beethoven oder Schubert, die haben besonders auch bekannt, nicht nur gut komponiert, sondern die waren auch sehr bekannter Liebhaber von Wein, Heurigen. Wie ein Paradies erscheint uns Japaner.
Tateo Kuranaga hat Zeit für eine Zigarettenpause an einem abseits gelegenen Tisch. Dort, wo normalerweise die Busfahrer bei einem Glas Mineralwasser warten, bis der Programmpunkt Grinzing abgeschlossen ist. Seine 62 Jahre sieht man Kuranaga nicht an. Er trägt ein kurzärmeliges Hemd, um den Hals baumelt eine Kennkarte, die ihn als Original Wiener Tourguide ausweist.
Wir haben auch starke Sehnsucht nach diese verlorene Vergangenheit, besonders in Großstädten, in Japan, wirklich, das ist ein Traumhaus, weil sowas nicht existiert. Aber wenn wir hier kommen, wir sind wieder irgendwie Heimat der Seele.
Diese Heimat der Seele genießen die Japaner in der Regel eine Stunde, bevor sie wieder mit dem Bus stadteinwärts fahren, mit unverletzten Illusionen. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich, dass Grinzing als Weinort längst seinen Rückzug angetreten hat. Von der Winzerfamilie geführte Heurige mit Eigenbauweinen und einem kleinen kalten Buffet sind Mangelware. Auf dem Vormarsch überdimensionierte, protzige Villen, abgeschottete Botschaftsresidenzen und lieblos aufgestockte Winzerhäuser, die als Luxus-Apartments fungieren. Gekämpft wird um jeden Quadratmeter, denn die Bauvorschriften sind streng, theoretisch jedenfalls. Auch der alte Bachhängel, auf den ersten Blick eine Idylle, ähnelt mehr einem ganz normalen Restaurant, das keinen Ruhetag kennt, als einem Wiener Heurigen. Der Chef, Franz Hengel, greift schon lange nicht mehr in den Betrieb ein. Das Personal aus Ungarn, der Slowakei und Tschechien arbeitet routiniert und effizient. Hengel kommt aber gerne auf einen Sprung ins Lokal und macht die Honneurs, mit Charme durchsetzt von ein wenig Melancholie. Das Lokal hat eine lange Tradition. Viele, viele sind hier ein- und ausgegangen, nicht nur Touristen.
Da ist der Hans Moser gesessen auf diesem Tisch mit seiner geliebten Frau. Und hier in der Ecke ist der Robert Stolz immer gesessen. Am Nachmittag waren wir aufgesperrt, dann ist er gekommen mit seiner Frau, mit der Einzi. Und längstens um 18 Uhr hat sie gesagt, Robertl, ich hole ein Taxi, wir fahren nach Hause, weil du musst halt noch was komponieren.
Hengel, ein kleiner, kräftiger Mann mit hellen, blauen Augen, in weißem Hemd und kurzen Hosen, ein Grinzinger Urgestein, steigt in sein Auto und dreht eine Runde durch den Ortskern.
Das ist ein alter Hof, ein Passauer Hof. Am Stief Passauer gehört der Unica-Versicherung. Ein uraltes Grinzinger Haus, verkauft an die Republik Namibia. Und Sie sehen da hinten schon
die desolaten Mauern, was wird das nichts gemacht, schon seit einem Jahr. Und die wollen das aufstocken und ausbauen. Und kein Mensch weiß, was das jetzt draus wird. Und dort hinten ist also die Villa, die gemietet ist vom Sohn von Gaddafi. Und das war das alte Grinzinger Bad und das ist von einem sehr bekannten Immobilienspekulanten, also derartig verhunzt war. Nicht? Wie kann man so etwas nach Grinzing bauen, mit solchen Fassaden?
Wenn Sie vor 30 Jahren hierher gekommen wären oder vor 40, hätten Sie ein originales Weinbauerndorf erlebt mit kleinen, lauschigen, heurigen Lokalen, mit ehrlichen Winzern und Weinbauern, einer Bevölkerung, die ihr Auskommen gefunden hat. Ich wohne hier in der Nähe und ich gehe 5 Minuten und bin in den Weinbergen.
1,15 Euro kostet ein Quadratmeter Weingarten im gleich angrenzenden Niederösterreich. In Grinzing 20 bis 25. Reiche Russen, von denen es viele gibt, zahlen auch 50 und kaufen die Nachbargrundstücke gleich mit, damit ihnen später nicht die Sicht auf die Weinberge verbaut wird. Wenn Jutta Ambrosic zum Heurigen geht, dann nur zum Rauscher. Daher ist der Rauscher, einer der letzten urigen Familienbetriebe Grinzings, ein guter Treffpunkt, um über ihre Idee Grinzing zu sprechen. Ein karger, betonierter Hof, der zu einem schmucklosen Winzerhaus gehört, ein paar einfache Bänke, Mutter und Sohn Rauscher betreiben das Lokal. Menge statt Qualität, das war lange die Devise.
Ich glaube, das ist genau die Ursache, wieso Grinzing einfach zu Tode gekommen ist. Diese Großbetriebe, die sich gedacht haben, okay, da steigt eine Busladung Menschen aus, dann wird die zweite hinterhergeschoben, die kommen nie wieder. Es ist ihnen einfach egal gewesen. Die haben denen zu trinken gegeben, ich weiß nicht, womit sie nicht mal ihre Blumen gießen würden. Und sie haben halt massig damit verdient, mit null Aufwand und haben halt gelebt von dieser irrsinnigen Marke Grinzing.
Am Grinzinger Dorfplatz endet die Straßenbahnlinie 38, mit der sich der Weinort aus dem Stadtzentrum direkt erreichen lässt. Aus der Straßenbahn steigt nun ein kräftiger blonder Mann im weißen Hemd. Er ist Landschaftsökologe und hat genau das vor: Grinzing zu retten, indem der Weinort auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste kommt. Es ist der einzige Weg, glaubt Christian Schuböck, 49, der Generalsekretär der kleinen Naturschutzorganisation Alliance for Nature.
Ich meine es gut mit unserer Umwelt, mit den Menschen. Und ich engagiere mich eben dafür, dass auch außerhalb unserer vier Wände tatsächlich unsere Umwelt erhalten bleibt. Für uns selbst, als auch für kommende Generationen.
Nach 10-minütigem Fußmarsch öffnet sich oben in Grinzing der Panoramablick auf den Kahlenberg. Weinberge, teils noch kultiviert, teils brachliegend, schimmern in der Ferne, die Silhouette einer Kapelle, der Flachbau eines Hotels.
Wir befinden uns hier jetzt am Südhang des Kahlenberges, wo 1683 die zweite Türkenbelagerung stattgefunden hat. Hier haben die österreichischen Truppen versucht, die Hauptstadt Wien, die uns jetzt zu Füßen liegt, vor den Türken zu retten. Und das ist sicherlich ein wesentliches Merkmal auch für die Nominierung dieser besonderen Weingartenkulturlandschaft als potenzielle UNESCO-Welterbestätte.
Auf dem Rückweg zur Straßenbahn spricht Schuböck davon, wie schwer der Weg zum UNESCO-Eintrag ohne politischen Rückhalt sei. Solange Bürgermeister Michael Häupl Wien regiert, wird es wohl nichts mit dem Welterbetitel für Grinzing. Und Häupl regiert schon seit 18 Jahren. Der Bürgermeister habe ihm, Schuböck, einmal nahegelegt, doch nach Kuba auszuwandern, um dort die Natur zu schützen. Ein Stück weiter oben am Dorfplatz, hinter dem Supermarkt, den Boutiquen, dem italienischen Restaurant und dem Gasthof, der mit gegrilltem Spanferkel wirbt, windet sich eine steile, schmale, kopfsteingepflasterte, ruhige Gasse empor, die Himmelsstraße. Vom Moos überwucherten Bürgersteig führen ein paar Treppenstufen hinauf zur Villa von Gustav Peichl. Peichl ist Architekt und Zeichner. Mit dem Künstlernamen Hieronymus signiert er seine Karikaturen in der Süddeutschen Zeitung.
Ich bekomme alle 14 Tage jetzt einen Brief von irgendeinem Investmentbüro. Wollen Sie nicht Ihre Liegenschaft verkaufen? Wir haben Interessenten noch und noch.
Peichl will aber nicht wegziehen. Im Haus sei er glücklich. Damals, 1963, als er es kaufte, habe es keiner haben wollen, weil es zu schmal gewesen sei. Ganz anders als heute.
Jetzt haben ja die Investoren das Sagen und die politischen Machenschaften sind ärger geworden. Eine Hand wäscht die andere, beide bleiben schmutzig. Das ist das Traurige an der jetzigen Entwicklung des alten, qualitätvollen Grinzings.
Er hat extra seine Telefonnummer ändern lassen, wie er sagt, damit andere Grinzinger ihn nicht immer anrufen und um Hilfe bitten, weil vor ihrer Haustür mal wieder ein Haus aus dem Boden oder in den Boden gestampft wurde. Gustav Peichel hat keine Lust mehr, den Vermittler zu spielen. Hat es vielleicht etwas mit dem Buch zu tun, das auf dem Glastisch in seinem Arbeitszimmer liegt? Ein großformatiges quadratisches Werk namens Der Grinzing-Clan, eine städtebauliche Entwicklungsstudie. Herausgeber der Studie aus dem Jahre 1976 ist Peichel selbst. Gewidmet allen Grinzingern und Nicht-Grinzingern, die ihrer Umwelt nicht gleichgültig gegenüberstehen, steht auf dem Buchrücken.
Im Grinzing-Plan, nur ein Beispiel, haben wir begrenzt mit 5,50 Meter die Traufenhöhe. Das ist die Höhe eines Gebäudes bis zur Traufe, dann kommt das Dach drauf. Das war für ganz Grinzing vorgesehen. Heute bauen die nicht 5,50 Meter, sondern 9 Meter und noch darüber hinaus ausgebaute Dachgeschosse. Und daher wird das alte Winzerhaus oder das Grinzinger Haus eben nicht mehr so geschätzt. Das ist ihnen ganz egal, sie bauen einfach hin und das ist das Schlimme. Und das geschieht in Grinzing. Eine Maximierung des Gewinns ist im Vordergrund und nicht eine Qualität von Bauten, von Plätzen, von Landschaften, wie es in Grinzing und um Grinzing teilweise noch gibt. Das meiste wird zerstört.
Die meisten Heurigen sind verschwunden. Ein Bierlokal gibt es, ein italienisches, ein chinesisches Restaurant. Ein Bierlokal in Grinzing muss sich der Professor dann doch erregen.
Und was das Schlimme daran ist, die Stadtverwaltung, die politisch eingefärbt alles macht jetzt, die lässt zu, dass Ausnahmegenehmigungen kommen, dass die Umwidmung von Grünland auf Bauland immer wieder geschieht. Wir haben eine neue Botschaft jetzt hier in der Himmelstraße. Das ist die Botschaft von Kuwait. Neu gebaut wird Namibia. Es ist die allgemeine Lage des Zeitgeistes, der immer mehr geht auf Geschäft, immer mehr auf Geld machen und noch mehr Geld machen und die Qualität des Weinberges, Qualität der Vororte Wiens wird eben nicht geschätzt.
Der neue Grinzinger Martin Lenikus ist Immobilienentwickler. 2007 hat er seine Liebe zum Weinbau entdeckt und damit begonnen, Weingärten in Grinzing zu kaufen. Mittlerweile hat er bereits 25 Hektar zusammen und gehört damit zu den Großen. Kürzlich hat er ein aufgelassenes Heurigenlokal direkt am Dorfplatz gekauft und zu einem Edelheurigen umgebaut.
Grinzing ist auch ein sehr begehrter Wohnort geworden in den letzten, ich will eigentlich sagen im letzten Jahrhundert. Und wir gehen jetzt eigentlich dann, wie man sieht, durch wunderbare Villenanlagen, die vermögenden Menschen eben ein wunderbares Zuhause bieten.
Alte Bäume teilen den gepflasterten Weg in der Mitte.
Ja, man sieht, der Grinzinger Steig ist ja nicht allzu weit befahrbar. Und ein paar Schritte noch und wir sind dann schon in den Weinbergen.
Teile davon gehören Lenikus. Er will weitere Weingärten hinzukaufen. Vielen kleinen Winzern macht das Angst, denn Lenikus zahlt für den Quadratmeter auch 50 Euro. Für viele lohnt sich Weinbau da nicht mehr. Warum für Martin Lenikus? Spekuliert er doch darauf, dass eine zukünftige Stadtregierung den Widmungsschutz bald aufheben könnte?
Die Frage ist durchaus berechtigt. Ich glaube nur, dass unser lieber Herr Bürgermeister, zwar der Wiener Bürgermeister, ganz klar gesagt hat, dass also eine Umwidmung nicht möglich sein wird. Das ist uns bekannt. Wir haben auch die Rebflächen erworben, um sie zu erhalten, um sie auszubauen, um sie sogar noch zu verbessern, auf biodynamische Bewirtschaftung umzustellen und ähnliche Sachen. Also unser Interesse gilt der Erhaltung der Weingärten.
Der Blick fällt auf umgebaute Winzerhäuser oder moderne Stadtvillen zwischen den Hügeln. Für den freien Blick auf die Weinberge wird viel bezahlt. Überzogen sei es nicht, findet Lenikus. Solange der verlangte Preis bezahlt wird, ist für ihn das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hergestellt.
Ein Rückbau auf den ursprünglichen kleinen Ort, auf das ursprüngliche Dorf, ist es sowieso undenkbar, dass ja, das Rad der Zeit kann man nicht zurückdrehen und in Wahrheit will das auch niemand.
Grinzing im Umbruch, was aus der Wiener Weinseligkeit geworden ist. Das war eine Reportage von Alexander Musik.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Stuttgart auf 87,9. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr mit Gabi Wuttke, guten Tag. Familie und Beruf. FDP lehnt Vollzeitrechtsanspruch für Mütter ab. Zu viel Schnee. Flughafen Frankfurt am Main komplett gesperrt. Staatliche Leistungen für Familien, sie kosten im Jahr an die 200 Milliarden Euro. Viel Geld, das wenig hilft. Kerstin Steinbrecher.
Ein paar Jahre Teilzeit für die Kinder, das machen viele gerade Frauen und machen dann die Erfahrung, das führt geradewegs in die berufliche Sackgasse. Deshalb möchte die Bundesfamilienministerin einen Rechtsanspruch für den Weg zurück in die Vollzeitbeschäftigung durchsetzen. Die besten Teilzeitmodelle nutzten nichts, wenn sie ein Karrierehemmnis darstellten, so die Ministerin. Die FDP allerdings lehnt einen Rechtsanspruch für den Weg zurück in die Vollzeitbeschäftigung ab.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Bauernhof sucht Familie. Eine Aktion gegen das Höfesterben. Christian Fied, Agrarökonom an der Uni Kassel, will das Hofsterben stoppen und leerstehende oder verwaiste Bauernhöfe wieder mit Leben füllen. Die Hofübergabe ist für Christian Fied zur Lebensaufgabe geworden. Fied sucht unter anderem in Norddeutschland Interessenten, Berufsfremde, ehemalige Köche oder Ingenieure, die ernsthaft interessiert sind, eine neue Perspektive zu entwickeln und ein neues Leben zu starten, auf dem Bauernhof, als Bauer. Das haben auch die neuen Besitzer des Weidenhofs in der Lüneburger Heide vor einem Jahr gewagt. Knut Benzner hat sie an ihrem neuen Wohn- und Arbeitsplatz auf dem Land besucht.
Nicht verheiratet, Freundin und ein Kind. So gut wie verheiratet seit 14 Jahren zusammen. Kind 6 Jahre alt. Jonathan.
Jonathan, was soll das jetzt überhaupt?
Gute Frage. David Görtches.
Wir sind am westlichen Rand der Lüneburger Heide bei Schneverding, kurz vor Rotenburg. Oder zwischen Rotenburg und Schneverding. Im Nichts sozusagen.
Naja, das Nichts gibt es nicht, denn überall ist in gewissem Maße irgendetwas. Aber da hat David Görtches 34 schon recht. Viel ist hier tatsächlich keinesfalls. Immerhin ein Bauernhof.
Ja, ich bin Anke Kurpanik, bin die Freundin von David, Mutter von Jonathan. Und... ist ja aber nicht so ganz sicher heutzutage. Ich habe die Schafe hier auf dem Weidenhof und bin Kunsttherapeutin.
Kunsttherapeutin. Anke Kopanik ist 32. Anke Kopanik ist aus Leipzig, David Görtches aus Burscheid, Bergisches Land. Und nun, wie gesagt, ein Bauernhof. Sie sind nicht allein, die drei. Da wären noch Janina Schütte mit ihrer kleinen Tochter Marietta und Sohn Karl.
Karl.
Der Freund von Janina Schütte und Vater der beiden Kinder, Heiko Wittler, und Max Rehberg, solo noch. 5 Erwachsene, 3 Kinder. Seit Anfang 2012 auf jenem Weidenhof. Doch wie kommt man an solch einen Hof, zumal mit dem festen Vorsatz, ihn zu bewirtschaften?
Mein Name ist Christian Fied.
Christian Fied, 36, ursprünglich aus Rheinland-Pfalz.
Dort vom Mittelrhein, 5 Kilometer Luftlinie von der Lorelei entfernt.
Irgendwann kam Fied nach Witzenhausen, östlich von Kassel. Die Universität Kassel hält in Witzenhausen einen Nebenstandort. Fied, der studierte Landwirt, hatte bereits während seines Studiums, das er in Bayern begann und in Witzenhausen beendete, einen Studienschwerpunkt. Existenzgründungen in der Landwirtschaft und Hofübergaben.
Ich war in Witzenhausen an der Uni beschäftigt. Dort gibt es den Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften. Deutschlandweit einer von 2 Standorten, die sich mit dem ökologischen Landbau beschäftigen und vor über 30 Jahren damit begonnen haben.
Der andere Standort dieser Fachrichtung ist die Hochschule in Eberswalde, nördlich von Berlin. 2 ungewöhnliche Standorte. Christian Fied.
zwei Standorte mit einer ungewöhnlichen Dynamik und mit vielen jungen Leuten, die angetreten sind, die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Und das bereitet eine große Freude, wenn man für die tätig sein kann und darf.
Zusammenarbeit mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium, Forschungsprojekte. 2008 dann das Portal hofgründer.de.
Und nebenbei immer ein bisschen Forschung gemacht, ganz praktisch, also nicht am Schreibtisch überlegt, was ist das Problem und wie lösen wir es, sondern bin raus zu den Bauern, habe Beratung gemacht, habe festgestellt, da gibt's Defizite und dann das sozusagen aufgeschrieben und ausgewertet, umgesetzt bis zum November letzten Jahres, wo ich dann beschlossen hatte, dass ich mich jetzt ganz um mein Projekt kümmern muss, weil die Nachfrage sehr rasant ist, beziehungsweise eigentlich nicht mehr zu bewältigen und das zu verbreitern.
Hofgründer.de. Seine Eltern meinten, nachdem Fied denen gesagt hatte, ich studiere Landwirtschaft, Junge, mach was Vernünftiges. Fied wurde Kaufmann und dann erst Landwirt. Seine Eltern waren Weinbauern im Nebenerwerb, sogenannte Feierabendbauern. Der Nachbar hatte einen Trecker und Kühe.
Und ich habe es erfolgreich geschafft, dann nicht in die Praxis zu gehen, weil ich gemerkt habe, der Einstieg in die Praxis geht, der ist leicht. Wenn man weiß, wie es funktioniert, wir hatten ein Forschungsprojekt 2004, 2005 unter Rot-Grün, wo wir viele Dinge aufgeschrieben haben, wie man Existenzgründungen der Landwirtschaft erleichtern kann. Dann wechselte die Regierung und die tollen Ergebnisse, die mit wenig Geld hätten umgesetzt werden können, sind in der Schublade verschwunden und mich hat es einfach so geärgert und gefuchst, dass ich gesagt habe, wenn Politik nichts macht, dann kümmere ich mich halt.
Die, die kein Interesse hatten, Sophie, war die Große Koalition. Und Schwarz-Gelb sei sowieso der Meinung, dass der Agrarstrukturwandel etwas ganz Natürliches ist. Höfe sterben eben, nichts Unnatürliches. Agrarstrukturwandel, wenn landwirtschaftliche Betriebe aufhören, liege das an der Eingeschränktheit der Leistungsfähigkeit, so die Lesart von Schwarz-Gelb. Übersetzt, ein Betrieb etwa mit 1000 Hektar und 3000 Rindern sei schlicht zu klein. Rinder haben die 5 vom Weidenhof in der Lüneburger Heide nicht, aber Schafe. Anke Kopanik, die Kunsttherapeutin.
Ich habe 10 Moorschnucken, so eine alte Kulturrasse hier. Und momentan sind es 11 Milchschafmütter. Und jetzt baue ich langsam eine Herde auf, mit der man auch ein bisschen wirtschaften kann. Also nicht solche Sachen, ja.
Rinder bzw. Kühe kommen dazu, wenn sie soweit sind, die neuen Bauern. Hühner, Gänse. Anke Kopanik will mit den Moor- oder auch Heidschnucken therapeutisch arbeiten. Nun nicht mit den Schafen, sondern mit Menschen und den Schafen. Soziales Verhalten, Erdung und so weiter. Daneben sind es ganz gewöhnliche Schafe, die Moor- und Heidschnucken vielleicht ausgenommen, weil diese besondere Rasse selbst in der Lüneburger Heide in den letzten Jahren vernachlässigt wurde. Wirtschaftlich unattraktiv. Besser gesagt, sie unterliegen Wirtschaftszwängen, sie brauchen besondere Hege und Pflege und sind deshalb unattraktiv. Die ganz normalen Schafe geben Wolle und werden irgendwann zu Fleisch.
Wir suchen uns Mitglieder, die teilhaben an dem Bauernhof, kleinbäuerlich, vielfältig. Sonst gilt ja eigentlich der Spruch wachsen oder weichen und dem arbeiten wir eigentlich entgegen.
David Görtschis, eigentlich Garten- und Landschaftsbauer, ökologische Agrarwissenschaften. Heiko Wittler, Tischler, hat aber auch ein paar Semester Landwirtschaft studiert. Max Rehberg, Landwirtschaft studiert, dann in der Saatzucht als Züchter. Der Weidenhof war heruntergewirtschaftet. Die Gebäude im, sagen wir, Dornröschenschlaf. Das ist sehr schön und sehr vorsichtig ausgedrückt. Die marode Elektrik haben sie gewechselt. Die Wände in einem der beiden Wohnhäuser zum Teil erneuert.
Es ist wirklich, wie wenn man sich vorstellt, man verlässt halt einen Hof, lässt ihn 7 Jahre alleine und dann geht man wieder zurück und dann muss man ihn wieder beleben, ne?
62 Hektar, davon 20 Hektar Wald, Heckenteiche, Wege. 35 Hektar Nutzfläche. Das sind, um das zu verdeutlichen, 32 Fußballfelder.
Ein Hektar, 10.000 Quadratmeter.
Wir haben seltene Acker, Wildkräuter auf unseren Äckern und solche Sachen. Also es ist einfach perfekt für die Idee. Ne?
Üblicherweise wäre der Hof jetzt eigentlich aufgeteilt worden unter den Nachbarbauern.
Das Land?
Das Land, ja, und der Hof damit. Das wäre so ein Restposten, der Hof.
Wachsen oder weichen. Die Subventionen sind an die Fläche gekoppelt, nicht an die Arbeitskraft. Auf dem direkten Nachbarhof leben 4 Generationen. David Görtches.
Der Alte fährt noch mit dem Fahrrad hier immer einmal die Straße hoch und runter und die beiden anderen bewirtschaften den Hof tatsächlich noch gemeinsam. Und Kinder gibt's auch schon. Ob die den Hof jetzt weiterhin übernehmen werden, ist fraglich.
Auch wirtschaftlich gut dastehende Betriebe mit einem Jahresüberschuss von über 100.000 Euro geben auf, weil die Kinder etwas anderes machen. Und eigentlich ist es schade, weil die Betriebe sehr viel tun für die Kulturlandschaft, für eine regionale Erzeugung, und das ist unbedingt zu erhalten.
Aber wie? Ein Hof ist eine komplexe Angelegenheit. Christian Fied, der Gründer von Hofgründer.de.
Wir haben derzeit in der Bundesrepublik 300.000 landwirtschaftliche Betriebe und 70% der Betriebe haben keine oder eine ungesicherte Hofnachfolge.
Das wären 210.000. Zwischen 7 und 10.000 Betrieben jährlich hören auf.
Genau, also zwischen 7 und 10.000 Betrieben hören jährlich auf. Und das hat bei über 50% der Betriebe damit zu tun, dass sie eben keine Nachfolge haben oder die Kinder etwas anderes machen. Und ich sag mal, ungefähr ein Viertel, also 25%, hört aus wirtschaftlichen Gründen auf oder weil sie einfach sagen, wir sind so klein, es lohnt sich nicht mehr. Aber wir könnten viele Betriebe davon erhalten und das muss einfach viel bewusster werden, weil wir werden es nicht schaffen, tierartgerechte Haltungssysteme zu etablieren, die Kulturlandschaft zu pflegen, den Bauern sozusagen, die im alten Teil sind, ein anständiges Altern zu ermöglichen, wenn wir diese ganzen Betriebe aufgeben.
Ländliche Regionen sterben aus. Ein völlig falsches Signal.
Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dort, wo Landwirtschaft stattfindet, sind die Menschen glücklicher, dort findet mehr Gründungsgeschehen statt, dort ist weniger Kriminalität. Also lauter positiv besetzte Dinge, die meiner Meinung nach erhalten werden sollten und müssen und nicht nur mit Landwirtschaft zu tun haben.
Bei 50% der Betriebe, die aufhören, machen die Kinder, die erblichen Nachfolger, etwas anderes. Sie übernehmen den elterlichen Hof nicht. Kein Interesse, was auch immer. 20% der Landwirte haben keine natürlichen Nachfolger. Das heißt, die Landwirte sind kinderlos und die erbliche Nachfolge fällt aus.
Bis heute sagt man den Bauern häufig seitens der Beratung, wenn kein Nachfolger da ist, hör doch auf, gib das Land frei einem, der wachsen will oder wachsen muss. Und ich sage, das ist völliger Quatsch, weil es kümmert sich keiner um die Gebäude, es kümmert sich keiner um dich. Und das kann ja wohl sozusagen keine Lösung sein, sondern wir suchen doch lieber einen, der deinen Betrieb weiterführt, der dieses Lebenswerk, das ist vielleicht sogar schon, also den ältesten Betrieb, den ich kenne, den gibt es jetzt seit 18 Generationen, dass es auch eine 19. Generation gibt. Und ich möchte das eigentlich nicht sehen und ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass Bauern abends in einem Stall sitzen und weinen, weil sie am Vortag die Kuhherde aus dem Stall gegeben haben, die sie 40 Jahre lang gemolken haben.
18 Generationen.
18 Generationen.
Das sind mehr als 500 Jahre. Wir reden nicht über Resthöfe, zu denen die aufgegebenen Bauernhöfe werden würden. Resthöfe sind baulich erhaltene Bauernhöfe, die kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr sind und zu denen keine Äcker oder Weiden mehr gehören. Eben genau das soll vermieden werden.
Sie müssen auch wissen, dass da wahnsinnig viel Kapital drin steckt. Also die Landwirtschaft ist einer der teuersten Arbeitsplätze, die es in Deutschland gibt. Es gibt nur eine Branche, die ähnlich teuer ist, nämlich den Bergbau. Und pro Arbeitskraft in der Landwirtschaft ist ein durchschnittliches Bilanzvermögen von 400.000 Euro vorhanden.
Wenn Sie zum Beispiel einen Copyshop aufmachen mit Schreibtisch und Computer, haben Sie ein Bilanzvermögen von 10.000 Euro. Es gibt sie, die Neueinsteiger, die Berufswechsler.
Ja, mein Name ist Heiko Wittler und ich arbeite hier auch mit oder bin auch Mitgründungsperson auf dem Weidenhof. Und im Moment sind wir dabei, die Hecken, die jetzt längere Zeit nicht gepflegt worden sind, wieder aufzuarbeiten.
unser provisorisch eingerichtetes Büro. Dort sitzt gerade der Max Rehberg und macht unsere Schreibtischarbeit.
30% der landwirtschaftlichen Arbeit ist Schreibtischarbeit.
Ja, gerne. Hallo. Ich sitze hier und kümmere mich vor allem gerade um Düngung, Fragen der Düngung, Bodenuntersuchungen. Der nächste Dorfladen ist in Lünzen, der nächste Supermarkt ist dann in Schesel oder in Schneverdingen. Das sind jeweils so 10, 12 Kilometer. Also Büroarbeit, finde ich, geht auch, wenn es sich im Rahmen hält. Einzige, wo ich wenig Lust drauf habe, sind Steuergeschichten.
Womit Sie in Zukunft wirtschaften wollen? Mit Kühen, wie schon gesagt, mit Klee als Tierfutter, mit Gemüse, mit Weideland und mit Hühnern und Gänsen, wenn's geht. Zu all dem hatte eine Schweizer Stiftung Sie unterstützt und Kapital gegeben. Mehr als 50% des bäuerlichen Einkommens kommen aus Subventionen. Weil wir, die Verbraucher, preiswerte Eier wollen, preiswertes Fleisch, preiswerte Wurst und preiswerte Milch. Ein Liter Milch im Supermarkt für 29 Cent? Wenn ein Bauer 45 Cent braucht, um einen Liter Milch zu produzieren?
Das war der Länderreport